Hallo und willkommen zurück zu Buchingers Tagebuch. Ich bin's, der Michi, und ich hab endlich mal wieder so richtig gut geschlafen. Ein bisschen zu gut, wenn ihr mich fragt, denn ich bin gestern zurückgekommen aus München, wo ich einen meiner Auftritte hatte im Rahmen meiner Tour, wobei ich eigentlich das Gefühl habe, mein ganzes Leben ist eine Tour, mein ganzes Leben ist eine Self-Promotion-Tour. Ich fühle mich wie ein Politiker im Wahlkampf. Und das seit 3 Jahren. Und ich bin diesmal aber doch mit dem Zug gefahren und es hat alles super funktioniert. Also ich möchte jetzt überhaupt nicht ablästern. Es war grundsätzlich, waren das 2 gute Zugreisen, aber ich denke mir dann immer, weißt du was, ich fahre mit dem Zug, weil das spart Energie. Ja, da bin ich nicht so angestrengt, wie wenn ich mit dem Auto fahre. Das war immer mein Mantra. Naja, und dann bin ich gestern zurückgekommen, bin um 17.30 Uhr mit dem Zug in Wien angekommen, bin direkt Abendessen gegangen. Habe mir dann irgendwann um 22 Uhr schlafen gelegt und nicht nur, dass ich 10 Stunden durchgeschlafen habe, oh nein, offenbar gab es um 1 Uhr nachts im Haus gegenüber von uns einen Feueralarm. Alle Leute, die dort wohnen, sind aus dem Haus geströmt und haben sich auf der Straße unterhalten. Offenbar ist dann die Feuerwehr gekommen mit Sirene und es war ein riesiger Aufstand. Angeblich, ich habe es nicht mitbekommen, ich habe durchgeschlafen. Mein Freund hat mir das dann am nächsten Morgen, also heute, erzählt. Und dann dachte ich mir so, vielleicht war ich doch ein bisschen müder und angestrengter, als ich dachte, weil ich habe einfach einen kompletten Feuerwehreinsatz verschlafen. Ich habe jetzt einen neuen kreativen Prozess, der euch vielleicht interessiert oder auch nicht. Und so neu ist der auch gar nicht. Aber ich habe das letztens auf Instagram ein bisschen ausgeführt, weil ich sehr gute Erfahrungen mache mit Morgenseiten. Morgenseiten ist etwas, worauf viele kreative Menschen schwören. Ich habe das zum ersten Mal gehört, als ich 2015 oder 2016 in einem Kinofilm mitgespielt habe namens Das kleine Vergnügen. Und die Drehbuchautorin und Regisseurin Julia Frick hat mir gesagt, jeden Morgen, wenn sie aufsteht, schreibt sie ihre Morgenseiten. Das heißt, sie setzt sich hin, sie nimmt 3 Blätter Papier, sie schreibt mit der Hand alles, was ihr in den Sinn kommt. Das macht sie seit 10, 15 Jahren und danach fühlt sie sich so, als wäre ihre Windschutzscheibe frei. So hat sie mir das gesagt und ich dachte, na, das klingt ja grundsätzlich ganz nett. Das probiere ich auch. Ich bin in den letzten Jahren immer wieder ein bisschen geflirtet mit diesem Konzept der Morgenseiten oder mit dieser Praxis. Sagt man das so? Ach ja, du willst ja mal intelligent wirken. Ich habe halt wirklich damit geflirtet, Morgenseiten zu schreiben und es war mir insofern ein bisschen zu anstrengend, weil ich, typisch Millennial, es einfach nicht mehr gewöhnt bin, mit der Hand zu schreiben. Und ich habe aber die Erfahrung gemacht, wie bei all diesen kreativen Dingen, es ist nichts in Stein gemeißelt und du kannst die Dinge adaptieren, du kannst die Dinge zu deinem eigen machen und ich handhabe das so, dass ich jetzt einfach so ein Google-Dokument öffne, dann schreibe ich da meine Dinge raus mit dem Computer, mit dem Laptop, wie manche Leute das nennen. Und ich habe mich auch bemüht, weil ich das irgendwann mal in so einem Comedy-Schreibbuch gelesen habe, immer in den letzten Wochen und Monaten, wo ich diese Sache praktiziert habe, ich habe dann immer wieder Pausen dazwischen gemacht, habe ich mich bemüht, dass diese Einträge lustig sind. Weil das ist ja das, worum es mir geht. Ja, alles, was ich tue, alles, was ich so sage, soll irgendwie unterhaltsam sein. Und dann dachte ich mir, das ist auch bei den Morgenseiten eigentlich ganz nett, weil das ist einfach ein Dokument für mich, eine Mischung aus Tagebuch, wo ich einfach aufschreibe, was mir passiert ist. Und dann auch schon, wo ich so versuche, so ein paar Ideen für was auch immer, seien das jetzt Witze, Pointen, Sketches, Tweets, TikToks, YouTube-Videos dort niederzuschreiben und das hilft mir enorm. Und wenn ich dann einmal nicht wirklich weiß, worüber ich irgendwo sprechen soll, dann öffne ich diese Morgenseiten. Und zum Beispiel, ich weiß immer, worüber ich sprechen soll, zumindest im Podcast und auf Instagram, aber wenn ich jetzt mir denke, Mensch, ich brauche irgendeine Idee für ein lustiges, kurzes TikTok-Video, dann finde ich in den Morgenseiten auch total viel, weil ich da halt einfach meine Dinge, die mir so im Alltag auffallen, niederschreibe. Auch die Dinge, die mich so ein bisschen ärgern, Dinge, die ich schön finde. Und ich bin very, very interested, eines Tages diese Art von Tagebuch zu veröffentlichen, weil ich mir denke, das ist ja, das ist genau der kulturelle Zeitgeist, den wir gerade haben. Ich habe das Gefühl, gerade irgendwie das veröffentlichte Tagebuch wird im Literaturbereich wieder ein bisschen gehypt und ich glaube, das ist vielleicht wegen dieser Andy Warhol-Serie auf Netflix, wo ja quasi seine Tagebücher verfilmt wurden oder halt dokumentarisch verfilmt wurden. Und es gibt viele Leute, der Autor David Sedaris, den ich liebe, veröffentlicht seine Tagebücher. Es machen einige Menschen. Ich finde es immer spannend. Und ich meine, sorry, ich habe einen Podcast namens Buchingers Tagebuch. Wobei, ich muss sagen, in diesen Tagebüchern, die ich da, oder Morgenseiten, die ich da schreibe, nehme ich mir nicht wirklich irgendein Blatt vor den Mund. Warum auch? Das sind meine privaten Dokumente. Und ich lästere schon sehr ab über gewisse Personen, wo ich mir denke, vielleicht sollte es erst nach meinem Tod veröffentlichen oder gar nicht. Ja, ich möchte nicht, dass irgendjemand auf mein Grab pisst. Naja, und worauf ich damit hinaus möchte, ist, dass für mich das zum Beispiel total hilfreich ist, wenn ich mir überlege, worüber rede ich im Podcast. Und dann brauche ich einfach wirklich nur die letzten 7 Tage in diesen Morgenseiten anschauen und Baby, ich finde einiges an Material. So let's just fucking do it. Wir beginnen. Das heißt, die heutige Folge könnte ein bisschen random werden, wie man das so gerne nennt, weil ich euch einfach nur meine Bedenken, Sorgen, Michis Concerns aus seinen Morgenseiten wiedergebe. Aber gut, ihr wisst Bescheid. Mache ich falsch Sport, weil ich dabei nicht wie am Spieß schreie? Ja, ich gehe jetzt wirklich regelmäßig ins Fitnessstudio. Das ist nichts, worauf ich wahnsinnig stolz bin. Es ist einfach eine Tatsache. Ich bin an 5 von 7 Tagen meistens im Gym, es sei denn, ich bin unterwegs in der Weltgeschichte. Und eine Zeit lang habe ich wirklich im Fitnessstudio ständig meine Kopfhörer drin gehabt, weil ich ein Vorurteil hatte. Ich dachte mir so, ich möchte nicht diese hetero Dudes, Prater Dome, Pitbull-Musik hören, die es bestimmt im Fitnessstudio spielt. Ich möchte mehr, was neben mein Britney, mein Taylor Swift. Und habe deswegen immer meine Kopfhörer drin gehabt im Noise-Canceling-Modus. Und manchmal habe ich sie dann rausgegeben, weil ich werde trotzdem hier und da angequatscht. Und ich habe aber festgestellt, immer wenn ich gerade das Gefühl habe, ich bin da auf der Bank, oder wie nennt man das, dort, wo halt die Gewichte sind und höre die schwulste Musik ever, wie zum Beispiel die ganze Diskografie von Kylie Minogue, dann nehme ich meine Kopfhörer raus und ohne Zweifel spielt es über die Lautsprecher meines Fitnessstudios was noch viel Schwuleres, wie zum Beispiel, keine Ahnung, den Soundtrack von High School Musical 2. Und ich denke mir dann so, okay, im Vergleich ist meine Playlist, die ich drin habe, eigentlich gar nicht so gay. Fand ich interessant. Na, auf jeden Fall habe ich mir jetzt daran gewöhnt, dass ich keine Kopfhörer mehr drin habe, weil ich das Gefühl habe, die Playlist ist genauso, wie ich sie gestalten würde. Ja, sie haben wirklich alles. Dula Peep, Jennifer Lopez, Meghan Trainor, Taylor Swift, alles, was ich hören möchte, wenn ich Sport mache. Und was ich dann aber natürlich auch höre, was mir sonst verwehrt geblieben ist, sind die Geräusche, die andere Leute beim Sport machen. Und letzte Woche war so ein Typ, der hat einfach wie am Spieß geschrien. Aber nicht so, dass ich mir denke, oh mein Gott, ruf die Rettung, ich muss ihm helfen, sondern es hat sich schon so irgendwie richtig angehört. Nur dann dachte ich mir, mache ich falsch Sport, weil ich nicht wie am Spieß schreie? Versteht's mir nicht falsch, ich streng mich schon an, ich mache schon meine Übungen, hier und da mache ich so ganz leise. Und das war's dann auch, weil ich mir nicht wirklich die Blöße geben will, öffentlich herumzuschreien, aber dieser Typ war so richtig so. Und dachte man so, ist es mein Fehler? Wobei, ich habe halt eher die Reaktion, sobald es meinem Körper völlig unfreiwillig solche Geräusche entlockt, höre doch auf mit dem Sport, das fühlt sich dann nicht richtig an. Beim Sport finde ich es eigenartig, wenn Leute das beim Sex machen, finde ich es eigentlich völlig okay. Und ich weiß nicht warum. Und ich weiß aber auch nicht, warum Leute das beim Sex machen. Ist es auch, weil es irgendwie körperlich so anstrengend ist? Oder wollen sie einfach gehört werden? Von wem auch immer. Von ihren Nachbarn, die sie denken, pff, der kriegt überhaupt keine Action. Oder vielleicht bis in ihre Heimatgemeinde nach Deutsch-Brodersdorf, damit auch dort all ihre Klassenkameraden von damals, die ihnen prophezeit haben, für immer Jungfrau zu bleiben, sie hören können. Und das fand ich interessant. Vielleicht muss sie anfangen zu schreien. Vielleicht erreiche ich eher meine körperlichen Ziele, wenn ich halt diesen ganzen angestauten Stress dann bei meinem Mund rauslasse. Okay, dann eine weitere Sache, die mich letzte Woche beschäftigt hat, oder auch nicht, aber ich habe zum ersten Mal in meinem Leben einen Jurassic World oder Jurassic Park Film gesehen, weil ich bei dieser Österreich-Premiere eingeladen wurde. Und das war eine Einladung, der bin ich nicht ohne Hintergedanken gefolgt, ich erzähle es euch kurz. Und nein, es war nicht, weil ich einen Dinosaurier persönlich kennenlernen wollte, sondern das ist vielleicht jetzt ein kurzer Einblick in die Influencer-Welt, denn natürlich in der Influencer-Marketing-Branche, wie in sehr vielen anderen Branchen auf dieser Welt, ist auch sowas wie Connections, Sympathie und Freundschaft sehr wichtig. Und ich kann mir erinnern, das war sicher 5 Jahre her, als es angefangen hat, da hatte ich wirklich regelmäßige Kooperationen mit Universal Pictures. Und ich fand das ja grundsätzlich ganz geil, weil es gibt so Dinge, die bewirbst du auf Instagram oder auf anderen Social Media Plattformen, wo einfach niemand was dagegen hat. Das sind so Evergreens. Sei das jetzt ein Streaming-Anbieter? Ja, die meisten Leute können sich darauf einigen, Streaming ist geil. Gute Kooperationen sind auch Essenslieferdienste. Das ist einfach, zumindest in der Zielgruppe, die ich erreiche, völlig geläufig, Essen zu bestellen. Da meckert niemand. Und auch über diese Filmkooperationen war ich dann sehr zufrieden. Ich würde sagen, es war wirklich alle 2 bis 3 Monate konnte ich mir rauspicken, zu welchen Filmen aus dem Hause Universal Pictures ich gerne etwas machen möchte. Na, und da waren geile Kooperationen dabei. Ich habe was gemacht zu Pitch Perfect, ein Video. Ich durfte Otto Walkes interviewen. Ich durfte Teile des Casts von Mamma Mia 2 treffen und interviewen. Und es hat einfach sehr oft für mich als filmbegeisterte Person Sinn ergeben. Außerdem habe ich dann manchmal so Screenings veranstaltet und das war alles richtig nett. Und ich mache mir aber auch keine Illusionen. Natürlich hat das gut funktioniert, aber es war auch, weil die Person, die für diese Kooperationen zuständig war, sich einfach sehr gut mit mir verstanden hat und umgekehrt. Ich meine, wir haben uns erst über diese Kooperationen kennengelernt, aber es hat Klick gemacht. Wir sehen uns bis zum heutigen Tag hier und da, meistens auf der Straße, irgendwo zufällig und es ist immer total nett und ich sag nicht, ich möchte damit nicht meine eigenen Leistungen schmälern. Ja, sie hat mir dann gesagt, ja Michi, wir machen ja was mit vielen InfluencerInnen, nur bei dir klappt es halt immer total gut und man weiß, auf dich kann man sich verlassen. Das heißt, es hat schon grundsätzlich gepasst von der Zusammenarbeit, aber es hat auch auf einer menschlichen Ebene gepasst. Und ganz oft ist es dann natürlich so, besonders in unserer Generation, die Leute bleiben halt in einer Position oder in einem Unternehmen nicht für 5 Jahre, nicht für 10 Jahre, zumindest nicht in der Regel. Und irgendwann hat diese Person dann das Unternehmen verlassen und seitdem hatte ich keine Filmkooperation mehr. Und das ist natürlich, dann ist halt eine neue Person in charge. Und ich habe diese Leute auch getroffen und die waren auch alle total nett. Ich habe mich super mit ihnen verstanden, aber es ist dann irgendwie nie zu einer Kooperation gekommen. Und das fand ich in diesem Moment halt, oder zu diesem Zeitpunkt, ein bisschen überraschend, weil das war halt schon so, das waren schon so Fixpunkte in meinem Jahr, so diese 4 bis 5 Filmkooperationen. Und das war auch Geld, das ich immer eingeplant habe und mit dem ich gerechnet habe. Vielleicht fälschlicherweise damit gerechnet und dann ist es halt irgendwann weggefallen. Ich muss dazu sagen, of course, die letzten 2 bis 3 Jahre waren jetzt für die Filmindustrie, für die Kinoindustrie natürlich auch nicht wahnsinnig geil. Corona, muss ich eh nicht sagen, ja, so öffentliche Dinge, Screenings und so weiter, war halt einfach nicht möglich. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass ich dann eingeladen wurde zu diesem Kino-Event, zu dieser Premiere. Und ich dachte mir, yes, ich gehe hin und ich werde Dinosaurier kennenlernen und ich werde netzwerken und ich werde einfach so tun. Ich habe nicht so getan, als wäre der größte Jurassic Park-Fan, weil ich habe noch nie einen dieser Filme gesehen. Aber ich dachte mir, ich gehe einfach mit einem offenen Mindset hin und ich hoffe, dass Chris Pratt im Laufe des Films sein T-Shirt auszieht. Und es ist jetzt, hat er übrigens nicht. Very disappointing, kein einziges Mal. Und Der Film hat wirklich keine guten Kritiken. Ich habe dann Kritiken gelesen und die Leute haben alle gesagt, nein, ich weiß nicht. Also zumindest nicht alle, ja, die KritikerInnen haben das gesagt. Dafür, dass es der erste Film aus diesem Franchise war, den ich gesehen habe, hat es mir sehr gefallen. Also ich fand es wirklich mal wieder ganz nett, so einen richtigen Big-Budget-Movie zu sehen. Ich habe nur zwei Dinge mir notiert, die mir in diesem Film nicht gefallen. Das eine ist Bryce Dallas Howard, diese rothaarige Schauspielerin. I don't know, ich hab irgendwas gegen sie. Die war auch in den Twilight-Filmen, konnte ich sie nicht leiden. Letzte Woche ist auf Architectural Digest, dem YouTube-Kanal, so ein Video erschienen, wo sie durch ihr Haus führt. Da war sie mir sau unsympathisch und die gefällt mir in diesem Film nicht. Jetzt sage ich was Kontroverses und ich sage es besonders und besonders im Pride Month Juni wird es kontrovers sein, denn wenn ich nicht für eine sonderlich talentierte Schauspielerin halte, wenngleich ich sie liebe, das ist paradox, Laura Dern. Laura Dern ist einfach so eine Person, ich weiß nicht warum, viele schwule Männer, ich selbst mit eingeschlossen, lieben sie. Sei was sind, vielleicht weil sie einfach dieses vogelartige Aussehen hat. Sie war ganz witzig in Big Little Lies als Renata oder wie auch immer sie dort geheißen hat. Aber je öfter, je mehr Performances ich von Laura Dern sehe, desto mehr denke ich mir, gut, die hat halt einfach einen Gang. Eine Gangschaltung, die sie einlegt, eine Emotion, die sie durchzieht von der ersten Minute bis zur letzten, nämlich irgendwie so aufgebracht. Und besorgt, so, oh. Und die reißt dann so die Augen auf und schaut's. Und sie macht sehr viel von diesem Augenschauspiel. Und ich finde, das schaut halt immer so aus. Das ist jetzt total gemein, aber als wäre es ihre erste Rolle. Vielleicht ist es ihr Trademark, wahrscheinlich ist es Absicht. Ich habe das Gefühl, sie reißt halt immer so die Augen auf und schaut dann so, wie eine dieser Katzenuhren, die an der Wand hängen. Und ich finde das so unangenehm. Und das war besonders in Jurassic World 3 war das so, dass ich mir dachte, okay. Okay, Laura, just keep learning. Habe ich Dinosaurier kennengelernt? Nein. Habe ich genetworked? Nicht wirklich. Trotzdem, es gab Brötchen und Sekt. Immerhin! Der Sponsor der heutigen Podcast-Folge hat sich in meinem Leben wirklich als sehr, sehr nützlich erwiesen, denn es ist Bubble, die Sprachlern-App. Fun Fact über Bubble: Es ist die weltweit erfolgreichste Sprachlern-App und das aus gutem Grund, denn alle Lerninhalte in der App werden von einem Team aus SprachexpertInnen erstellt und orientieren sich an realen Situationen. Das finde ich gescheit, weil das bringt dir dann auch weiter im Alltag, weiter auf deinen Reisen, wo du deine neu erlernte Sprache anwenden kannst. Ich liebe sowas. Und mit Hilfe der Spracherkennungssoftware können Lernende ihre Aussprache trainieren. Und das heute wirklich für das Um und Auf. Ja, die Aussprache ist so wichtig. Aber wisst ihr, was mir an der Bubble-App am besten gefällt? Ja, die Lektionen sind relativ kurz. Das heißt, circa 15 Minuten lang. Das heißt, sie passen in jeden Zeitplan, beziehungsweise sehr, sehr gut in meinen persönlichen Zeitplan und können außerdem auch heruntergeladen und offline unterwegs bearbeitet werden und das ist mir persönlich sehr wichtig. Ja, ich mache das dann gern tatsächlich im Flugzeug oder in der Bahn, wo ich in der Regel keinen Empfang habe und das genieße ich dann sehr. Weißt du, bin ich am Weg wohin und widme mich meinen Lektionen. Ich mag das, wenn ich dann diese unter Anführungszeichen leere Zeit dazu nutzen kann, was zu lernen. Ich finde das richtig toll. Was finde ich noch toll? Natürlich die Aktion, die ich für euch habe. Toller Übergang, Michi. Denn mit dem Code Tagebuch zahlen HörerInnen meines Podcasts für 6 Monate und erhalten zusätzlich weitere 6 Monate ihres neuen Bubble-Abos geschenkt. Was heißt es? Zahle für 6 Monate und lerne ein ganzes Jahr. Der Code ist Tagebuch, TAGEBUCH. Und einlösbar auf bubble.com/audio bis zum 30.06.2022. Bubble, das buchstabiere ich auch für euch, babbel.com/audio mit dem Gutscheincode Tagebuch. Na dann wünsche ich euch ganz viel Freude. Tschüss! der eigentliche High-Drama-Moment diese Woche. Ich erzähl's einfach kurz, vielleicht mache ich mich nicht beliebt, aber ich mache manchmal auf Instagram so Q&As, Fragerunden, wo Leute mir, wie der Name verrät, Fragen stellen können und ich gebe Antwort. Ich liebe es, dass ich euch jetzt detailgetreu das Konzept sogenannter Q&As erklärt habe, so als wärt ihr die dümmsten Menschen der Welt, was ihr natürlich nicht seid. Aber ich fahre fort. Die meisten Fragen, die ich bekomme, sind recht Standard, so, keine Ahnung, welche Haarfarbe probierst du als nächstes aus? Was ist dein Lieblingspasta-Gericht? Bitte verrate uns deine Skincare-Routine. Und dann kommen manchmal so Fragen, wo ich mir denke, huch, mit dem habe ich nicht gerechnet. Manche dieser Fragen fühlen sich so an, als würde ich mein Glätteisen in meinem Gefrierfach finden, wo man denkt, das gehört nicht hin. Wie zum Beispiel die Frage, hast du schon mal in Betracht gezogen, dass du ADHS hast? No, I didn't. Und ich weiß nicht warum. Es war Sonntag und irgendwie habe ich mich sehr in Konfrontationslaune gefühlt. Und ich dachte mir, ich mache das kurz zum Thema. Und ich habe das dann so geschrieben, dass ich halt diese Ferndiagnosen, es war ja keine Ferndiagnose, es war einfach nur eine Frage. Aber es war schon eine Frage, die was suggeriert. Dass ich das ein bisschen komisch finde und dass ich wünschte, die Leute würden es nicht tun, dass es mich auch an eine Zeit erinnert, als ich einmal aus Jux und Tollerei und aus ästhetischen Gründen mein Bücherregal nach Farben sortiert habe, dann war das lange Zeit der Hintergrund für meine YouTube-Videos und sehr viele Leute in den Kommentaren, die dachten, sie sind jetzt die Ersten, die diesen Hammer-Gag bringen, haben geschrieben, bist du etwa Autist, weil du deine Bücher nach Farben sortierst, und das hat mich daran erinnert und das fand ich genauso beknackt. Und warum finde ich es beknackt? Ist es falsch, Autist zu sein oder ADHS zu haben? Natürlich nicht. Ich würde es nur genauso blöd finden, wenn ich, wie so oft, eine meiner Thirst Traps auf Instagram poste, auf irgendein oberkörperfreies Bild und jemand sagt, dieses Muttermal unter deinem rechten Nippel sieht nicht gesund aus, würde ich mir mal anschauen lassen. Würde ich genauso eigenartig finden. Sorry. Ich bin mir bewusst, dass die Person, die das gefragt hat, es nicht böse gemeint hat, denn ihrem Instagram-Profil habe ich entnommen, dass sie selbst ADHS hat, deswegen vielleicht war es lieb gemeint. Aber ich finde, das ist halt immer so ein Ding. Ich finde es trotzdem, auch wenn es lieb gemeint ist, finde ich so eine angedeutete Ferndiagnose einfach ein bisschen eigenartig, besonders wenn du mich nicht im echten Leben kennst. Beziehungsweise nicht nur mich, ja, ich sehe das ja bei anderen InstagrammerInnen, wo die Leute halt einfach die Spitze des Eisbergs kennen. Ja, du kennst vielleicht durch die Social Media Präsenz 10% der Persönlichkeit dieser Person und dann ist es so, ja, jetzt kann es sein, dass du borderline, und ich denke mir so, das würde mir nie zutrauen, dass ich das jemandem sage, den ich nicht kenne. Und ich glaube, das ist es, was mich so nervt. Na gut, dann habe ich diese Antwort verfasst, wo ich das eben artikuliert habe, und dann habe ich noch eine Zuschrift von der gleichen Person bekommen, die meinte, deine Antwort ist herablassend und ableist. Fine. Ist es nicht auch ein bisschen herablassend und ableist, wenn du jemanden siehst und dir denkst, oh, Michi ist lustig und er redet schnell. It's probably ADHS. Finde ich genauso nicht okay. Ich wünschte, ich könnte sagen, das war mein größtes Drama, mein größter annähernder Shitstorm dieser Woche, aber nein. Jetzt kommt der Teil der Podcast-Folge, wo ich mich aufrichtig entschuldigen werde, denn ich habe in der letzten Woche eine Kooperation veröffentlicht auf Instagram. Ich werde nicht ins Detail gehen, aber die Kooperation ist so abgelaufen, ich habe diese Anfrage bekommen vor einem Monat, eine von vielen Anfragen, die ich bekomme. Und ich dachte mir, gut, ja, ich kenne das Produkt, ich habe das Produkt schon verwendet vor einigen Jahren. Es ist eine Marke, die jeder kennt, es ist einer dieser Household Names. Immer angeschaut, mit wem kooperieren die sonst so. Und ich dachte mir, das sind ja hochrangige BloggerInnen dabei. Ich glaube, ich mach's. Dann haben sie mir dieses Produkt nochmal zugeschickt, ich habe es getestet. Ich habe es für gut befunden und habe gesagt, okay, wir machen da Instagram Story und einen Instagram Post. Und es hatte so ein bisschen einen Pride-Bezug, was ich manchmal so ein bisschen komisch finde, das werde ich schon sagen, aber sie haben im Briefing stand, es wird viel gespendet an LGBTQIA+-Events. Und dann dachte ich mir, das ist gut, wenn das Geld wirklich dorthin fließt, I'm in. Ich werde sagen, ich hätte wirklich mehr recherchieren sollen. Aber natürlich steht im Briefing nichts Negatives. Das müsst ihr jetzt nach all diesen Jahren auch schon wissen. Aber ich möchte mich gar nicht rechtfertigen. Ich habe es einfach nicht genug recherchiert. Und erst nachdem ich dieses Posting dann veröffentlicht hatte, sind die Kommentare gekommen, wo die Leute mir gesagt haben, Michi, bist du dir bewusst, dass diese Firma diese und jene Geschichte hat? Ich war mir dessen natürlich nicht bewusst, sonst hätte ich es auch nicht gemacht. Und ich habe mich sehr schlecht gefühlt. Ich fühle mich noch immer sehr schlecht. So habe ich beschlossen, meine Gage für diese Instagram-Kooperation, 3000 Euro, an die Organisation Queerbase zu spenden. Queerbase unterstützt geflüchtete Personen aus der LGBTQIA+-Community. Und jo, natürlich macht es gleichzeitig die Sache nicht gut, aber mir ist es dadurch ein bisschen leichter. Ich habe es tatsächlich nicht gewusst. Ich werde das jetzt auch nicht auf Instagram. Ich werde jetzt kein riesiges Bild von mir posten, wo ich so einen riesigen Scheck halte und das irgendwie so zelebriere, dass ich das so toll jetzt wieder ausgebügelt habe. Aber in meinem Podcast erzähle ich euch das, weil es ja auch darum geht, was mich so beschäftigt in den letzten Tagen, in den letzten Wochen. Und es war mir eine Lehre. Das ist es ja oft. Diese Dinge können ein Prozess, ein Learning Curve sein. Und ich dachte mir so, Michi, reiß dir ein bisschen am Riemen. Du musst bei diesen Kooperationen vorher einfach besser recherchieren. Und mit dieser Kooperation möchte ich kein Geld verdienen. Ich gebe mein Geld direkt weiter. Ich habe es bereits gespendet an die Queerbase. Und ich verspreche, ich werde mir mehr Mühe geben in Zukunft. Danke, dass ihr dabei wart bei dieser Podcast-Folge von Buchingers Tagebuch. Viele verschiedene Themen. Es war ein Potpourri an Fun und Seriousness. Und ja, ich freue mich natürlich über 5-Sterne-Bewertungen auf Spotify und Apple Podcasts. Damit ist mir sehr geholfen. Wir hören uns wieder nächsten Dienstag um 7 Uhr morgens. Und bis dahin, liebe Grüße. Tschüss.